Schnelle Fahrräder mit Rennlenkern, breiten Reifen, Schutzblechen und der Möglichkeit zum Gepäcktransport. Wir hier im Antritt haben ja große Sympathien für solche Allround-Geräte und Allround-Sportler und Sportlerinnen. Die sind unter ja ganz verschiedenen Oberbegriffen in den letzten Jahren ganz schön im Aufwind gewesen. Reiseräder, Gravelbikes, Randonneure und All-Terrain-Bikes. Sie alle kreuzen hin und her in einer größer gewordenen Nische, in der man auf der Suche nach dem Sweet Spot aus Sportlichkeit, Alltagstauglichkeit und nicht zuletzt Fahrspaß ist.
Und seit langer Zeit hat sich auch Jan Heine aus Seattle diesen praktischen Maschinen verschrieben. Zum einen ist er Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly. Außerdem vertreibt er unter dem Namen René Airs Komponenten für genau solche Fahrräder. Und einmal im Jahr sprechen wir mit Jan hier im Antritt über den Stand der Dinge bei den breitbereiften Sporträdern. Darum grüßen wir auch in diesem Jahr nach Seattle. Hallo Jan.
Hallo.
Jan, du bist gerade beim Arkansas High Country Race mitgefahren und hast mir geschrieben, dass das ein ziemlich guter Mix aus Randonneur, Bikepacking und Gravel-Veranstaltung gewesen ist. Was bedeutet das?
Ja, ich meine, das ist war schon toll, ne? Arkansas, da hat man ja eigentlich gar keine Vorstellung, was das ist, aber die nennen sich The Natural State, also der Naturstaat, und ist halt doch spärlich besiedelt. Viele so Wälder, so wie im mediterranen Raum, steile Hügel, Gravelstraßen mit ziemlich groben Steinen drauf. Also ich würde sagen, du hast alles von der geteerten Straße, die super glatt ist, bis zum echten Mountainbike-Terrain. Und eben dieses Rennen gibt es zwei Versionen. Der Full Course geht über 1000 Meilen, also 1600 Kilometer, eine ganz große Runde, praktisch der ganze Staat von Arkansas. Und dann der South Loop ist eigentlich das Beste, die Ouachita Mountains, 500 Meilen, also 800 Kilometer. Und ja, es ist halt ein Bikepacking-Rennen, das heißt, völlig auf sich gestellt. Man fährt los und so ein bisschen in die Wildnis. Also da ist wirklich nicht viel dann, was kommt.
Stichwort Wildnis, du hast es auch schon angesprochen, Natural State. Mir fällt bei Arkansas tatsächlich immer nur Bill Clinton ein. Der kommt, glaube ich, da aus der Ecke. Aber was ist das für eine Landschaft?
Stell dir vor, Südfrankreich. So, die Geologie ist zwar ein bisschen anders, aber auch doch ein bisschen Kalksteine und halt sehr steil, die Berge alle, weil das so Steinrippen sind, die herausgewittert sind, tiefe Täler. Insgesamt kein Hochgebirge, sondern eben ja, immer hoch und runter, ne? 10%, 15%.
Ein ganzer Staat voll Südfrankreich. Das klingt ziemlich sympathisch. Jetzt wollen wir nicht schon wieder auf die von uns eingeübte kulinarische Strecke einbiegen, Christian und ich.
Das wollte ich gerade sagen, dass also Arkansas einen Fehler hat, und das ist kulinarisch, ist Arkansas nicht Südfrankreich.
Schade. Ja.
Da ist also da noch ein bisschen was zu tun. Aber ich will nochmal zurück auf diese drei Begriffe, die du genannt hast. Also Randonneur, Bikepacking und Gravel hast du genannt. Wenn jetzt Leute mit diesen Begriffen nicht so vertraut sind, was unterscheidet diese Spielarten denn?
Ja, also Gravel ist ja im Prinzip alles, was Schotterstraße ist, ne? Oder Waldweg oder so. Aber eben normalerweise kein technisches Terrain, also nicht jetzt ja echtes Mountainbike-Terrain, sondern wirklich mehr Straße, aber eben nicht geteert, ne? Und Randonneur ist halt ein alter französischer Begriff. Das waren die ersten Leute, die halt lange Strecken fuhren. Paris-Brest-Paris ist ja sehr bekannt. Aber insgesamt, das Ziel war einfach, am Anfang ging es los, wie weit kann man in 40 Stunden fahren? Das war 1890, glaube ich, also um den Dreh rum, hat also so ein Herausgeber von der Zeitschrift, Velocio, hat also dieses Challenge, also diese Herausforderung gestellt. Und die Leser haben dann geschrieben, ja, ich bin also von Lyon bis fast zum Mont Blanc zurückgefahren und so. Und man hat sich gewundert, wie weit man mit dem Fahrrad fahren kann in 40 Stunden. Und das hat sich dann halt weiterentwickelt, und heute ist es halt ein Sport, der einerseits organisiert ist, aber andererseits ist es wie beim Fahrradrennen eben auch. Jeder kann ein Fahrradrennen organisieren. Du kannst mit drei Freunden, als Kinder haben wir das gemacht, die Straße runterfahren, und wer als erster an der Ecke ankommt, hat gewonnen, ne? Auch im Fahrradrennen. Also, und so ist es im Randonneursport eben auch. Jeder kann machen, was er will, ne? Man braucht also nicht die organisierten Sachen zu machen. Und dann Bikepacking ist mehr eben die Abenteuer, mehr ins Gelände zu fahren, irgendwo in die Berge und halt da auch zu übernachten möglicherweise. Und ja, im Prinzip ist das Gleiche wie das Radreisen früher, bloß eben, dass das Gelände häufig etwas anspruchsvoller ist, weil man eben doch vielleicht ein bisschen ab von den vielbefahrenen Wegen sein will.
Im vergangenen Jahr hast du dort gewonnen in Arkansas. Was ist denn diese Kombination aus diesen drei Sachen? Also kannst du das irgendwie festmachen in einem Bild?
Ja, ich würde sagen, 40% ist geteerte Straße, weil einfach auch in Arkansas es nicht überall Schotterstraßen gibt. 50% ist vielleicht Schotterstraße und 10% ist also, was du fast eher als Mountainbiking bezeichnen würdest, also wirklich grobe Steine und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine reizvolle Kombination, weil du musst halt ein Fahrrad finden, was alle drei Sachen kann. Ein Mountainbike wäre für die 10% ganz, ganz toll, aber auf den anderen 90% sitzt du halt auf dem Mountainbike. Und ein Rennrad, eine Rennmaschine wäre natürlich auch ganz toll für die Straße, aber die 50-60%, die halt nicht geteert sind, ja. Und du brauchst also im Endeffekt dann doch ein Fahrrad, was alles kann und alles gut kann.
All-terrain.
Und irgendwo musst du Kompromisse machen, aber welche Kompromisse du machst, ist eben das Reizvolle für mich.
So, jetzt hast du im letzten Jahr gewonnen, in diesem Jahr glaube ich nicht, aber klingt es für mich danach, du hast einen ganz guten Kompromiss gefunden beim Rad?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, man entwickelt natürlich immer weiter. Letztes Jahr war es mehr ein regionales Rennen. Dieses Jahr waren die Schnellsten aus den ganzen USA da. Ich war 2,5 Stunden schneller als letztes Jahr und bin Dritter geworden und bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Ergebnis, weil ich eigentlich dahin gefahren bin, um mein Ergebnis zu verbessern. Und mein Traum war, unter 45 Stunden zu kommen. Beide Ziele habe ich erreicht. Dass andere schneller waren, ist eigentlich gut, muss ich sagen.
Das ist jetzt wieder die Stelle, wo Christian mental ein bisschen aussteigt. Müssen wir noch präzisieren. Welche Streckenlänge war das, auf die du dich beziehst?
Knapp 800 Kilometer, ich glaube 785 oder so.
Christian nickt voller.
Ja, Ehrfurcht. Also mir wär's zu lang, aber das wissen ja alle Hörerinnen und Hörer auch. Aber ja, krass. Also, und aber auch interessant zu hören, dass du schneller geworden bist, aber es eben trotzdem nicht gereicht hat. Aber ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Ziel dann, ne? Also.
Nein, das Hauptziel ist, Spaß zu haben, ne? Und das zweite Ziel ist, am Ziel anzukommen. Und das dritte Ziel ist, schneller zu fahren als letztes Jahr. Und das vierte Ziel war 45 Stunden. Und als ich gesehen habe, wer am Start war, habe ich das Ziel zu siegen, wenn die nicht alle irgendwelche Pannen haben oder so. Was heißt alle? Also es waren halt doch, also ja, Landesmeister und solche Leute am Start, die halt schnell sind, ne? Ich mache mir da auch keine Illusionen. Ich meine, ich bin jetzt.
Na, langsam kannst du ja auch nicht sein.
Ich bin jetzt nicht Vollzeit-Sportler, ne?
Ja, aber langsam kannst du nicht sein, wenn du Dritter geworden bist.
Jetzt reden wir hier ja schon seit einiger Zeit einmal im Jahr mit dir in diesem Podcast und nicht nur in den Gesprächen mit dir, sondern auch in anderen Gesprächen dreht sich's öfter um diese vorhin schon beschriebenen Multifunktionsräder, möchte ich mal sagen. Und du hast auch schon sehr lange mit zu tun mit diesem ganzen Thema. Also es geht um schnelle Räder mit Schutzblechen, Gepäcktransportmöglichkeit, gerne auch Beleuchtung. Früher sind sowas Nischenprodukte gewesen, also so vor 10, 20 Jahren. Inzwischen scheinen uns auch neue Gravelbikes, auch von großen Herstellern, diesem Ideal zumindest etwas näher zu kommen als noch vor wenigen Jahren. Wie schaust du auf diese Entwicklung?
Oh ja, auf jeden Fall. Was ja interessant ist, im Rennbereich ist es ganz klar, wie ein Rennrad aussieht, wie eine Rennmaschine aussieht. Du gehst zur Tour de France und die Fahrräder sind alle sehr, sehr ähnlich. Die Reifen sind die gleiche Dicke, die haben das gleiche Profil, die Laufräder sind sehr ähnlich. Im Prinzip sind die Räder fast austauschbar, wie in der Formel 1 beim Autorennen auch, weil einfach die technische Entwicklung schon so weit ist, dass jeder weiß, was das Optimum ist und da gibt's keinen Weg drumherum. Im Gravel und gerade im Bikepacking-Bereich ist das überhaupt nicht der Fall. Kein Mensch weiß, was das optimale Bike ist. Brauchst du eine Federung oder nicht? Brauchst du Stollenreifen oder nicht? Wie breit sollen die Reifen sein? Viele Leute glauben immer noch, dass schmalere Reifen schneller laufen und dass man am besten auf den schmalsten Reifen unterwegs ist, die gerade noch für das Gelände tauglich sind. Andere, wie wir sagen, die breitesten Reifen, die man noch auf ein sportliches Fahrrad einbauen kann. Das Problem ist eigentlich mehr, dass wenn die Reifen zu breit werden, die Kurbeln zu weit nach außen wandern und dass du wie eine Ente pedalierst und nicht mehr das Fahrgefühl und auch den Speed von der Rennmaschine hast. Das sind Fragen, die noch nicht geklärt sind.
Aber würdest du mir zustimmen bei der These, dass sich da so der, naja, der Großserienmarkt auch ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt hat? Also wir sehen breitere Reifen, wir sehen Gepäcktransportlösungen, die vielleicht noch nicht optimal sind, aber schon in so eine Richtung gehen. Also nimm dein Zeug mit. Wir sehen auch Schutzbleche, die da teilweise schon mitkommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, heute kannst du kaum noch eine Gravel-Gabel verkaufen, die nicht einen Tunnel drin hat für einen Nabendynamo-Kabel zum Scheinwerfer. Vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen.
Stichwort Schutzbleche, da habe ich ja auch in den letzten Monaten und Jahren einiges gelernt. Ich sag nur Fenderline. Du hast neulich auch auf deinem Blog nochmal dich ein bisschen ausgelassen über Schutzbleche, zu richtig guten Schutzblechen. Was ist denn ein richtig gutes Schutzblech aus deiner Perspektive?
Naja, ein richtig gutes Schutzblech ist halt nicht ein Zubehörteil, das man ans Fahrrad montiert wie eine Klingel oder irgendwas, sondern was wirklich von Anfang an beim Fahrrad praktisch mitbedacht ist. Eigentlich müsste das Fahrrad auch auf die Schutzbleche ausgelegt sein. Ich meine, beim Auto ist es ja auch so. Früher kaufte man ein Fahrgestell und ließ sich das dann irgendwo karosserieren. Heute hat jedes Auto Schutzbleche und die kann man auch nicht mehr abmachen, sondern die sind halt ein richtiges Bauteil. Und wie du sagst, Fenderline sind halt viele Dinge, die wichtig sind. Die Fenderline bedeutet, dass das Schutzblech genau parallel zum Reifen läuft. Das heißt also nicht irgendwo ein bisschen weiter absteht, ein bisschen näher dran ist. Das ist einerseits ästhetisch wichtig, weil halt, wenn das Schutzblech genau den gleichen Radius wie der Reifen hat, nicht den gleichen Radius, aber auf dem Radius des Reifens läuft, dann fällt es optisch nicht mehr ins Auge. Dann hast du nicht eine Dissonanz am Fahrrad. Und funktional ist es halt auch wichtig, dass wenn irgendwo was, sagen wir mal ein Stein oder so vom Reifen aufgegriffen wird, wenn er ins Schutzblech reingeht, muss er auch auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wenn du irgendwo eine Engstelle hast, dann bleibt er hängen und dann können halt nicht so schöne Dinge passieren.
Wir haben es hier im Podcast vor ein paar Monaten angesprochen und du hast es jetzt auch nochmal ganz explizit erwähnt auf deinem Blog in diesem Eintrag. Du machst einen Unterschied zwischen mediocre, also mittelmäßigen Schutzblechen und richtig guten Schutzblechen. Was macht denn für dich ein richtig gutes Schutzblech aus?
Ja, erstmal muss das Schutzblech lang genug sein, vorne vor allem. Ich will also nicht, dass von den Rädern noch das ganze Spritzwasser auf meine Füße und auch auf die Kette des Fahrrades fliegt, weil nasse Füße halt machen keinen Spaß und eine Kette, die quietscht, macht auch keinen Spaß. Und dann muss es eben auch so sein, dass das Schutzblech so geformt ist, dass das Wasser drinnen bleibt. Viele Schutzbleche haben innen so Brackets, wie heißt das so Klemmen oder wie man sagt, eingenietet, an denen dann die Streben befestigt werden. Aber diese eingenieteten Bleche sind halt wie ein Damm da drin und das Wasser, was halt im Schutzblech ist, kommt dann an der Seite raus und tropft dir dann auf die Füße, läuft also die Streben runter und tropft dir auf die Füße. Du denkst, ach, das ist nicht so schlimm. Aber wenn du halt 2 Stunden lang fährst und alle halbe Sekunde dir ein Tropfen auf dem Fuß fällt, dann sind deine Füße klitschnass. Ne? Und was ist noch? Das Schutzblech sollte so steif sein, dass es auch auf rauen Straßen keine Geräusche macht. Also weder klappert noch so Resonanzgeräusche macht, weil es halt auch nervig. Jeder will ein Fahrrad haben, was leise fährt. Es sollte halt super leicht sein, damit das Fahrrad sich wie ein sportliches Fahrrad anfühlt. Schutzbleche sollten ewig halten. Ich will nicht, dass die Schutzbleche irgendwann brechen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Schutzbleche, wenn die mit inneren, wie sagt man, Stress, also wenn die in die Position gezogen werden über die Streben, weil die nicht genau passen, dann arbeitet das Schutzblech mit den Vibrationen und nach 1-2 Jahren bricht es dann, egal ob es aus Plastik ist oder aus Aluminium. Edelstahl hält ein bisschen länger, aber im Endeffekt ist eigentlich das Problem, das Schutzblech so zu gestalten, dass es halt ohne innere, wie soll man sagen, innere Kräfte eingebaut werden kann, sondern halt, ja, praktisch, wenn du die Streben abmachst, müsste sich das Schutzblech nicht bewegen, sondern müsste genau in der Position bleiben, wo du es haben willst. Ich meine, da kommt halt vieles zusammen, wie bei allem. Wenn du jemanden fragst, was macht ein gutes Fahrrad aus, ne? Das ist nicht ein Thema, das du in 2 Minuten besprechen kannst. Aber das sind so die groben Punkte, würde ich sagen.
Ja, ich fürchte, nicht mal in einem Podcast würden wir das schaffen. Aber wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen in die Schutzblechwelt, also da kann man ja auch beobachten, wenn man eben ein bisschen intensiver sich damit beschäftigt, dass viele wichtige Impulse tatsächlich in den letzten Jahrzehnten von Rahmenbauern aus dieser Handmade-Ecke gekommen sind. Würdest du so weit gehen und sagen, das sind die Treiber der Innovation?
Ich würde sagen, bei den Fahrrädern für Bikepacking, für Reiseräder und so auf jeden Fall. Ich meine, das war schon immer so. Auch die tollen Räder aus den 50er Jahren, also aus die in Frankreich uns so inspiriert haben, das waren auch nicht die großen Hersteller. Das waren immer die kleinen Schmieden, die halt meistens auch selbst Radfahrer waren und deshalb wussten, wo es drauf ankommt, wussten, was sie wollten und hatten eben auch die Möglichkeiten, das, was sie wollten, zu verwirklichen. In einer großen Firma ist es halt unheimlich schwierig, was durchzusetzen, wenn es mehr kostet. Weißt du, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber wenn wir die Schutzbleche so machen, dann kostet das wieder 50 Cent extra und bei 20.000 Fahrrädern und so weiter. Ne? Bei einer kleinen Rahmenschmiede 50 Cent extra oder auch ein paar Euro extra, das macht keinen Unterschied.
Diese kleinen Rahmenschmieden, die haben ab und zu so eine Treffen, Rahmenbaumessen. Da gibt es mal welche, die tauchen auf, dann tauchen die wieder ab. In Dresden hat hier im Oktober die europäische Rahmenbaumesse Bespoke stattgefunden. Hast du davon was mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir verfolgen das natürlich alles von hier. Ich wäre gern gekommen, aber kann halt nicht aus Umwelt und Zeit und Geldgründen kann ich nicht überall hinfliegen. Aber ist schon toll, was man sieht, was mich vor allem freut in Europa, dass die Alltagsräder noch sehr stark im Vordergrund stehen. Das ist bei uns in den USA leider in letzter Zeit vielleicht etwas zurückgegangen.
Warum?
Viele Faktoren. Ich glaube, erstens, die E-Bikes haben da groß aufgeholt und zweitens haben wir einfach mit dem Fahrraddiebstahl im Augenblick so viele Probleme, dass wenn du keinen Platz bei der Arbeit hast, wo du das Fahrrad innen abstellen kannst, schwierig ist.
Ist dir das auch schon passiert in den letzten Jahren, dass plötzlich eins deiner...
Nee, mir nicht, aber einige Freunde haben halt Fahrräder verloren, die sie halt nur mal kurz vorm Laden abgeschlossen hatten und als sie nach draußen kamen, war das Fahrrad weg und im Video von der Überwachungskamera sah man dann einen mit einem riesen Bolzenschneider, der halt entlang kam und ja, mitgenommen hat, ne?
Ja, kein schönes Erlebnis. Deine Komponentenmarke René Ers, die bezieht sich schon im Namen auf einen französischen Konstrukteur, was ja eigentlich ein sehr alter Rahmenbauer sozusagen ist oder ein Rahmenbauer alter Schule gewesen ist. In diesem Jahr feierst du 85 Jahre René Ers. Wer war das genau und warum ist dir genau dieser Name so wichtig?
Ja, 85 Jahre. Ich meine, dass René Ers war also ein... Er baute Flugzeugprototypen, also bei einer Firma Breguet, die damals in Frankreich die größte Firma war und auch heute noch tätig ist. Ich weiß nicht heute noch, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten, also die französischen Kampfflugzeuge machten die in letzter Zeit. Aber damals hatten sie halt Zivilflugzeuge gebaut, unter anderem das erste, was von Paris nach New York flog. Also Lindbergh ist ja in die andere Richtung geflogen mit Rückenwind. Und mit Gegenwind war es halt doch wesentlich schwieriger. Und der hat 1938 angefangen, Komponenten zu bauen und hat bei einem dieser Wettbewerbe damals, wo es darum ging, das beste Fahrrad zu finden, also im Concours de Machines, hat er das leichteste Fahrrad ja eh und je vorgestellt. Das wog unter 8 Kilo mit Gepäckträgern, mit Dynamobeleuchtung, mit Schutzblech, mit breiten Reifen, Schaltung natürlich, sogar Pumpe und alles wurde natürlich mitgezählt und musste dann halt 700 Kilometer durch die Berge fahren und dabei 4 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Und ja, damit hat er sich halt, wie soll man sagen, ist er halt auf die Szene gekommen und hat gleich für viel Aufsehen gesorgt, weil er einfach eben Flugzeugtechnologie und Flugzeug, auch die Technik eben, oder wie soll man sagen, die Sorgfalt, weil beim Flugzeug kann halt nichts kaputt gehen, das fällt runter, da kann man auch nicht während des Fluges mal schnell anhalten und ein paar Schrauben nachziehen. Diese Philosophie hat halt zum Fahrrad gebracht und wurde dann recht schnell der beste und angesehenste Fahrradbauer Frankreichs. Und wir haben die Firma halt vor, ja, was, 15 Jahren oder was, von der Tochter übernommen, die hatte, also ich war mit ihr befreundet, weil ich halt mich sehr für diese Räder interessierte, weil für unsere Abenteuer hier in den Bergen gab es damals noch keine Bikepacking-Räder und nix und Mountainbikes waren halt nicht geeignet, um jetzt 500 Kilometer oder 800 Kilometer am Stück zu fahren. Und da hatte ich mich halt sehr für diese französischen Fahrräder interessiert, weil damals halt die Straßen alle noch nicht geteert waren, sondern in den Alpen war halt alles Schotter und die fuhren halt auch mit Gepäck. Und die Tochter hat dann mich praktisch gebeten und hat gesagt, ob ich das nicht machen wollte, übernehmen wollte, also wiederbeleben wollte, sollte man vielleicht sagen. Ja, und so ist es halt gekommen. Und mit den 85 Jahren haben wir eben auch 85 Jahre Erfahrung, wie man ein Fahrrad baut, das schnell fährt, Gepäck mitnehmen kann, auf rauen Straßen fahren kann. Und ich glaube, das ist einer der Vorteile bei so Rennen wie dem Arkansas High Country Race, weil ich meine, ich bin nicht mehr der Jüngste und die anderen sind halt tolle Rennfahrer und dass ich da mithalten kann, liegt sicher auch am Fahrrad.
Es scheint aber schon auch so zu sein, dass dieser Mann dich persönlich inspiriert hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Fahrräder, ich bin mal mit so einem alten Fahrrad von neuen Tandem von 1946 bei Paris-Brest-Paris mitgefahren und wir waren das schnellste Tandem, also gemischte Tandem, Mann und Frau. Und ja, wir waren also nicht weit hinterm Rekord hinterher. Das war schon toll, wenn man sich anguckt, was der René erst damals geleistet hat, was der für Fahrräder gebaut hat, die also Jahrzehnte ihrer Zeit voraus waren.
Beim Thema Tandem grinst Gerolf natürlich besonders breit. Und Paris-Brest-Paris ist natürlich auch ein Thema.
Ja, geht nicht anders. Schlauer Mann, René Erst, vor allen Dingen auch, dass er Tandems gebaut hat natürlich. Jan, Paris-Brest-Paris, da bist du auch in diesem Jahr wieder am Start gewesen, nicht zum ersten Mal. Deswegen kann ich dich fragen, was hat diese Langstreckenfahrt in diesem Jahr für dich ausgemacht?
Ja, jedes Jahr ist anders. Ne? Ein Freund von mir hat mal gesagt, dass du bei Paris-Brest-Paris auf der Fahrt das erlebst, was oder das verarbeitest, was in den letzten 4 Jahren in deinem Leben passiert ist und in deinem Leben 4 Jahre lang das verarbeitest, was bei Paris-Brest-Paris passiert ist oder so ähnlich. Es ist halt eine Herausforderung, 1200 Kilometer und jedes Mal ist es anders. Bei mir war es das 7. Mal dieses Mal und ja, diesmal war es ein bisschen hart. Also manchmal hat man ja so Tage, wo die Beine nicht so mitmachen und leider war es dieses Jahr bei Paris-Brest-Paris. Und es war halt eine, ich würde sagen, nicht neue Erfahrung, aber eben eine Erfahrung, trotzdem weiterzumachen, trotzdem da so gut wie möglich zu fahren. Und am Ende bin ich halt mit dem Ergebnis 60 Stunden doch ganz zufrieden. Allerdings hätte ich die Beine von Arkansas gehabt, dann hätte ich vielleicht doch besser machen können. Aber so ist es halt. Manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut, ne?
Also wir finden das mit den 60 Stunden auch schon ganz akzeptabel, müssen wir hier sagen.
Geht schon, ja, ist okay. War ja auch nicht so kalt, ne?
Genau, aber wenn du
schon... Nee, es war schon recht heiß, da hast du recht. Aber das ist nicht, dahinter will ich mich nicht verstecken.
Ich war zur selben Zeit in Frankreich unterwegs und habe an euch gedacht, an alle, die da gefahren sind. Weil ich war im Süden und es war wahnsinnig heiß. Aber klingt so, du hast es noch irgendwie handeln können, ja?
Ja, es war schon heiß. Also ich meine, das Problem ist halt, du kannst nicht so stark an die Grenze gehen, wenn es so heiß ist, weil es einfach zu gefährlich ist. Du willst nicht einen Hitzeschlag kriegen oder so. Du musst dann halt doch ein bisschen langsamer fahren, häufiger anhalten, mehr trinken und so weiter und so fort.
Ja, und trotzdem hast du ja eine große Aufgabe. Du musst ja den Stoff von 4 Jahren verarbeiten, wie du uns eben gesagt hast. Was war das Wichtigste, was du in diesem Jahr verarbeitet hast auf dem Rad aus den letzten 4 Jahren?
Du, ich weiß es nicht. Also bei mir geht es eigentlich mehr darum, ich denke, für mich ist es eine schöne Meditation auch, weil du halt nur einen Gedanken hast. Wie kann ich das Fahrrad weiter vorwärts fahren? Also im Prinzip, du denkst daran, was machst du am nächsten Kontrollpunkt? Wo willst du Essen kaufen? Wo willst du schlafen? Das sind die Gedanken und das ganze Leben vereinfacht sich halt auf eine ganz einfache Weise. Ich fühle mich so ein bisschen so wie die Urmenschen, die halt nur gedacht haben, ja, wo können wir was zu essen finden und wo schlafen wir heute Nacht und das war's. Und Steuererklärung und all so ein Kram sind plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiges Erlebnis, weil ich meine, wenn man so eine Firma leitet und so, da ist immer viel zu tun. Und hin und wieder einfach mal raus und 45 Stunden in Arkansas oder 60 Stunden bei Paris-Brest-Paris, wirklich nur ein relativ einfaches Ziel zu haben, ist einfach ganz toll. Es ist wie eine Meditation.
Das kann ich nachvollziehen, aber ist es dann vielleicht doch andersrum, um im Bild, was du vorhin aufgemacht hast, zu bleiben, dass du jetzt die nächsten 4 Jahre nochmal darüber nachdenkst, wie es eigentlich für dich war?
Ein bisschen. Ich meine, du denkst schon drüber nach, was hätte ich anders machen können und so. Und gerade wenn du natürlich eine Firma leitest, die die Fahrradkomponenten entwickelt, ist es natürlich auch wichtig, dass du überlegst, ja, was hat denn gut funktioniert, was nicht, was könnte man anders machen und so. Zum Beispiel unsere breiten Reifen sind auch nur gekommen, weil ich bei einem der ersten Bikepacking-Rennen hier in Oregon, dem Oregon Outback, 2014, bin ich mit unseren 42er Reifen gefahren und habe gemerkt, die waren nicht breit genug für die richtig rauen Schotterstraßen. Naja, und dann kommst du halt am Ende zurück und denkst, okay, wir müssen breitere Reifen fürs Rennrad machen. Damals hatten die Gravelbikes noch 28 mm Reifen. Und wir haben halt 55 dann gemacht, weil wir gesehen haben aus der eigenen Erfahrung, dass es halt anders gehen müsste.
Und was ist dir dann bei dieser Ausgabe von Paris-Brest Paris eingefallen, was du demnächst bearbeiten musst, sozusagen, was du technisch irgendwie besser machen musst? Willst du es uns verraten?
Technisch weiß ich jetzt gar nicht, weil diese Randonneur-Fahrräder sind eigentlich schon recht ausgereift. Ich bin mit dem gleichen Fahrrad wie vor 4 Jahren gefahren. Und also null Fahrradprobleme. Ich habe eigentlich ans Fahrrad überhaupt nicht gedacht, weißt du, sondern das war wie, wenn du jetzt wanderst und gute Wanderstiefel hast, denkst du auch nicht über deine Stiefel nach, sondern die sind einfach ein Teil deines Körpers und solange alles gut geht, geht alles gut, ne?
Dann zoomen wir vielleicht noch mal ein bisschen raus auf die Fahrradbranche insgesamt. Hier in Deutschland hat ja gerade eine Muttergesellschaft großer Fahrradmarken Insolvenz angemeldet. Nach dem Corona-Boom, und das haben wir auch in der vergangenen Ausgabe hier im Antritt gehört, gibt es einige große und kleine Firmen in Europa und gerade auch in Deutschland, die Probleme haben. Wie sieht es denn da auf dem amerikanischen, US-amerikanischen Markt aus?
Ist schwer zu sagen. Ich meine, solange die Firmen nicht pleite machen, hört man ja nicht viel von. Sicher haben einige der großen Firmen Leute entlassen, das ist klar. Einige Marken gibt es nicht mehr. Zum Beispiel All City wird aufgelassen. Was man vor allem merkt, ist, dass in den Medien, und das macht mir die größten Sorgen, dass in den Medien einfach kein Geld mehr da ist. Dass wenn du jetzt zu den Online-Medien gehst, dann siehst du nur noch Tour de France und ein paar große Rennen, weil da wird noch jemand hingeschickt. Und sonst werden nur noch Presseerklärungen weitergeleitet. Aber zum Beispiel irgendwelche Bikepacking-Rennen oder Gravel-Rennen oder auch Bespoke und sowas sind in den großen Medien nicht mehr interessant oder nicht mehr nicht interessant, sondern die haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten, da jemanden hinzuschicken, irgendwie mal selbst was zu schaffen, statt nur irgendwas abzudrucken, was von anderen geliefert wird. Und da mache ich mir Sorgen, dass das vielleicht eine langfristige Sache ist, die vielleicht die Fahrradbranche wieder verengen wird. Weil früher war es ja auch so, dass Tour de France war alles und alles andere interessierte keinen. Vielleicht noch ein paar Mountainbike-Rennen. Und ich hoffe nicht, dass wir da wieder drauf zurückhinkommen.
Du meinst, dass sozusagen, ich sag's jetzt mal überspitzt, die Wirtschaftskrise, die zu einer Anzeigen- und ja, Werbekrise geführt hat, möglicherweise zu vielen Einsparungen auf der Medienseite führt und dass deshalb sozusagen die Aufmerksamkeit für die Breite der Fahrradwelt zu klein werden kann?
Das ist genau meine Sorge, ja.
Ja. Mein Eindruck jetzt gerade nach der Bespoke ist schon, dass auch amerikanische Medien oder welche, die dort ihre Zentrale haben, da eigentlich auch ganz gut Coverage geliefert haben, wie man glaube ich sagt. Aber diese Probleme der verschiedenen Firmen angesprochen, mal ganz konkret dich gefragt, du hast ja auch erwähnt, ne, du hast eine eigene Komponentenfirma. Wie schwierig sind die Umstände gerade für euch? Ist es machbar? Ist es schwierig? Macht ihr euch gar keine Sorgen?
Ich würde sagen, unsere Komponenten sind ja Hochleistungskomponenten, die hauptsächlich für Leute sind, die immer Fahrrad fahren. Die hören ja nicht plötzlich auf, Fahrrad zu fahren, bloß weil es nicht mehr so cool ist oder weil das Fitnessstudio wieder geöffnet ist oder weil sie eine Reise irgendwohin machen wollen, sondern das Fahrrad ist einfach das Erste und die kaufen nach wie vor unsere Reifen, die kaufen nach wie vor unsere Komponenten. Es geht immer ein bisschen auf und ab, das ist ganz normal. Im Augenblick ist ja auch der Winter, der kommt und da ist immer ein bisschen weniger natürlich, aber ich würde sagen, das sind hauptsächlich die Massenanbieter, die halt sehr leiden, weil während des Corona war es eben hier in den USA so, dass die Fitnessstudios alle geschlossen waren, dass man keine Reisen unternehmen konnte, dass man nicht ins Restaurant gehen konnte. Und das Einzige, was man machen konnte, ist ein Fahrrad kaufen und vielleicht die Gegend erkunden. Und das war halt ein riesiger Fahrradboom. Und ich glaube, den Fehler, den auch viele gemacht haben, ist, die haben halt nur auf ihre Spreadsheets geguckt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Tabellen?
Also, ja. Tabellen geguckt und haben gesehen, oh ja, wir haben 20% mehr Umsatz dieses Jahr gemacht. Nächstes Jahr werden wir dann sicher auch noch 20% mehr haben und das Jahr drauf auch 20%. Und wenn sie vorsichtig waren, haben sie vielleicht 15% eingerechnet. Aber wie damals bei dieser Immobilienkrise in den USA, dass es zurückgehen kann, da hat keiner mit gerechnet. Aber eigentlich ist es ja klar. Ich meine, sobald die Fitnessstudios wieder aufhaben und so, und sobald auch jeder, der vielleicht vom Fahrrad geträumt hat, sich eins gekauft hat, das muss man ja auch mal sehen. Es gibt ja nur eine finite Zahl von Leuten. Und ich denke, was halt bei Corona passiert ist, dass alle Leute, die irgendwie vom Fahrrad träumten, sich eins gekauft haben. Und die haben jetzt halt ein Fahrrad.
Und wenn man das Fahrrad hat, dann ja, braucht man vielleicht gar kein neues, aber was man vielleicht braucht, sind neue Herausforderungen. Jetzt haben wir mit dir an zwei Stellen zurückgeschaut, an mindestens zwei Stellen, Arkansas High Country und Paris-Brest-Paris. Was ist denn das nächste sportliche oder vielleicht erweitert sportliche Event, auf das du dich freust? Was ist dein nächster Ride?
Du, ich weiß noch gar nicht. Also erstmal, das war ein ziemlich volles Programm dieses Jahr. Ich hatte ja auch noch diese Dark Divide hier bei uns gemacht. 300 Meilen. Ja, richtig. Also teilweise das Fahrrad sogar tragen. Was ganz, ganz toll war, oben in den Bergen. Also richtig, ja, wo man eigentlich mit Fahrrad gar nicht hinkommt. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Ich meine, es gibt viele, viele schöne Herausforderungen. Jetzt gerade ist gestern der Sieger des Rhino Run in Südafrika und Namibia im Ziel eingetroffen. Und also da durch die Wüste zu fahren, wäre auch schon mal reizvoll, muss ich sagen. Mal sehen, was möglich ist. Ne? Die Träume sind immer groß und was man dann machen kann, ist natürlich immer ein bisschen weniger. Aber ich denke, es wird schon ein paar tolle Sachen nächstes Jahr geben.
Ja, wenn wir dir so zuhören über die Jahre, dann haben wir den Eindruck, dass du eigentlich immer auch deine Ausfahrten findest, auf denen du dir dann Zeiten und Streckenlängen einschenkst, die nicht alle hier im Studio wiederholen wollen können, aber sehr fasziniert zuhören. Vielen Dank dafür, Jan. Jan Heine ist Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly und vertreibt außerdem unter dem Namen René Ers Komponenten für ja sportliche Allzweckfahrräder. Und wir haben auch in diesem Jahr mit ihm gesprochen. Jan, vielen Dank und viele Grüße nach Seattle.
Danke, viele Grüße an euch auch und ja, alles Gute, ne?